Herzlich willkommen bei den Predigt-Buddies. Hallo Anja.
Hallo Lea.
Wir müssen so ein bisschen lachen, weil wir nämlich nebeneinander sitzen und das total schön ist, dass wir diese Folge einmal mehr zusammen aufnehmen können. Und
Yay.
Weil wir nämlich gleich noch zu den Unterhaus-Pfarrerstöchtern zu einem Live-Podcast, zu einer Live-Podcast-Aufnahme gehen und wir uns schon total freuen.
Aufgeregt.
Wir wollen nämlich unbedingt ein Foto. Mal gucken, ob das klappt. Wir sprechen heute über den zweiten Sonntag nach Trinitatis. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Aus Matthäus, Kapitel 11, die Verse 28.
Verse 28.
Achso, das ist nur bis das ist der Wochenspruch. Ja, ist quasi nur der Vers.
Nur der Vers.
Ich mach nochmal. Also. Ein wenig unkonzentriert. Also, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist der Wochenspruch und der steht in Matthäus 11, 28. So, jetzt Kontenance. Ein bisschen Professionalität. Wir sprechen heute, jetzt werden wir ernst, wir sprechen heute über Jona, Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Man könnte auch sagen, einfach über das komplette dritte Kapitel.
Das stimmt, genau.
Und du wirst ihn uns vorlesen.
Genau, ich lese nach der Übersetzung der Basisbibel. Das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu Jona. Auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ich werde dir sagen, was du ihr verkünden sollst. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive. Diesmal folgte er dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine ungeheuer große Stadt. Man brauchte 3 Tage, um sie zu durchwandern. Jona wanderte einen Tag in die Stadt hinein und rief, noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Sie riefen ein Fasten aus und zogen Trauerkleider an, alle ohne Ausnahme. Die Sache kam auch vor den König von Ninive. Der stieg vom Thron und warf seinen Königsmantel ab. Er ließ sich ein Trauerkleid bringen und zog es an. Dann setzte er sich in den Staub. Über alle Ninive ließ er ausrufen, das ist ein Befehl des Königs und seiner Minister. Weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe sollen etwas essen oder auf die Weide gehen. Nicht einmal Wasser sollen sie trinken. Trauerkleider sollen sie anziehen, Mensch und Vieh. Und sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Jeder soll von seinem bösen Weg umkehren und seine Hände von Gewalttaten lassen. Wer weiß, vielleicht ändert Gott seinen Beschluss. Vielleicht tut ihm seine Drohung noch leid und er lässt ab von seinem glühenden Zorn. Dann müssen wir nicht untergehen. Und Gott sah, was die Leute taten. Sie kehrten um von ihrem bösen Weg. Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Er beschloss, seine Drohung nicht wahrzumachen.
Vielen Dank.
Gern.
Das Jona-Buch gehört ja zu den sogenannten 12-Propheten-Buch. Es ist also ein kleiner Prophet, klein im Sinne von kurz. Es hat nur 4 Kapitel, diese Novelle. Und das Besondere an dem Jona-Buch ist ja, dass es eigentlich kaum prophetische Rede enthält, sondern es ist eigentlich eine Erzählung, eine Novelle über einen Propheten. Wir haben jetzt das dritte Kapitel. Das heißt, wir sollten vielleicht kurz darüber sprechen, was bisher geschah. Also was bisher geschah, ist, dass Jona den Auftrag bekommen hatte, nach Ninive zu gehen. Und Jona auch sich sofort auf den Weg machte, allerdings in die falsche Richtung. Und erstmal dachte, es wäre cool zu fliehen und hat dann ein Schiff genommen nach Tarsis oder Tarschisch oder wie auch immer. Das war das damalige westliche Ende, gedachte westliche Ende der Welt in Spanien. Also Jona wollte das nicht machen und das kann man auch nachvollziehen, weil einer Stadt anzusagen, dass sie untergeht, ist gefährlich und ungemütlich. Und man kann gut verstehen, dass er dann erstmal fliehen wollte. Und dann kommt diese bekannte Geschichte, es kam ein Sturm, die Seeleute haben ihn ausgemacht, dass er der Schuldige ist wegen des Sturms. Dann wird er über das Boot geschmissen. Er trinkt aber nicht, sonst gäbe es ja Kapitel 2 bis hier nicht, sondern wird von einem Fisch oder Wal, von einem großen Seetier verschluckt, fängt dann an zu singen und wird wieder ausgespien und dann passiert das, was
er fängt an zu singen. Singt und singt.
Der ganze Fisch ist voll Gesang, ja. Oder wie heißt das? Genau. Und also das ist ja ein Psalmlied, von dem man auch glaubt, dass es erst später hinzugefügt worden ist, aber springt alles in seinen Rahmen hier. Genau. Und dann kommt ja eben, nachdem dieser Versuch zu fliehen mäßig bis gar nicht geklappt hat, muss man sagen, erteilt Gott ihm den gleichen Auftrag nochmal. Und diesmal geht er in die richtige Richtung. Soweit zum Rahmen der Erzählung. Und ja, was kann man noch sagen? In der theologischen Wissenschaft gibt es über die Datierung alles. Also vom 8. Jahrhundert vor Christus bis 2. Jahrhundert vor Christus. 2. Jahrhundert vor Christus, da ist dann wirklich Schicht, weil Jesus Sirach sich auch auf Jona bezieht. Mhm. Also, es ist alles dabei und es ist ein Buch, eine Erzählung, die auch sich, ich sag mal, so eine innerjüdische Kritik hin zu, also es gegen einen Partikularismus hin zu einem, ja, Gott ist natürlich der Gott Israels, aber er ist auch an allen Fremden interessiert. Mhm. Er ist auch Gott der ganzen Welt. Mhm. So, jetzt so viel zur Einleitung. Dir gilt wieder der Anfang. Du darfst sagen, wo dockst du an? Was bringt der Text in dir zu klingen, auch außerhalb eines Fischbauches?
Ja, also der Text, natürlich kenne ich das Buch Jona, aber lange nicht so gut wie du. Ich bin sehr froh, dass du heute leitest, denn du kennst dich mit Jona richtig aus. Mir ist aufgefallen, dass Nineveh also offenbar irre groß ist, also überdimensioniert groß und dass alle Reaktionen innerhalb des Textes auch überdimensioniert sind. Das ist total krass. Und dann ist mir aufgefallen, dass, und das fand ich total spannend, dass zuerst die Leute umkehren, also erst sind die Leute bereit, Buße zu tun und zwar ja auch, also Jona sagt ja gar nicht, was genau passieren wird, nur das. Er begründet es nicht, also wenn du heute so einen Propheten, so einen Weltuntergangspropheten hörst, so Botschaften, Gott straft und keine Ahnung, da sagen die Leute doch, die drehen sich weg und lachen sich schlapp, ne, so. Aber in Nineveh ist es anders, die Leute sind sofort berührt, das ist mir aufgefallen, dass sie sofort umkehren und zwar alle und nachdem die Leute, und haben mir auch geschrieben, erst die Leute, dann der König, nachdem also die Leute umgekehrt sind und sich in Sack und Asche da durch die Gegend bewegen, da kommt auch der König auf die Idee, dass sich dringend was ändern muss und macht daraus sogar ein Gesetz und das fand ich sehr, sehr spannend, dass sozusagen die Entwicklung, die Veränderung von unten nach oben funktioniert, hier in Nineveh.
Also es sind ja aber auch ja die Menschen, die die Heils, nicht die Heils, sondern die Gerichtsbotschaft als erstes hören.
Ja, genau.
Und sobald es an den König durchgedrungen war, hat er ja auch so reagiert.
Genau, aber es ist ja heutzutage oft so, dass selbst was die oberen 10.000 sagen, interessiert keinen mehr, geschweige denn, also das kommt mir vor wie so eine Graswurzelbewegung und das ist ja nicht umsonst erzählt, dass die Stadt 3-Tage-Reisen groß ist und nach der ersten Tagesreise oder nachdem er einen Tag gewandert ist, der Jona, dann fängt er an, dieses Gerichtswort zu verkünden und ich habe keine Ahnung, wie für Tagereise es bis zum König braucht. Aber jedenfalls bewegt sich da was schon, ohne dass es irgendeine Anordnung von oben braucht.
Ja, tatsächlich ist das eine maßlose Übertreibung, aber ist auch von der Größe, aber das ist auch gar nicht so wichtig. Aber tatsächlich geht man davon aus, dass Nineveh ein Durchmesser der längste von, also 4 bis 5 Kilometer hat. Also,
ja, wenn du tipptopp läufst, dann dauert das schon.
Genau, aber darum geht es auch gar nicht. Was ich mit dir teile, ist, dass diese ganze Stadt Buße tut. Und das ist auch das Besondere. Es zeigt keiner auf den anderen, so nach dem Motto, du bist schuld oder du hast schuld. Weder die Reichen zeigen auf die Armen zeigen nicht auf die Reichen. Es wird nicht von sich gewiesen, sondern alle packt diese Erkenntnis, ja, was wir tun, ist wirklich übel. Mhm. Also jedem ist irgendwie klar, Umkehr ist vonnöten. Mhm. Und das, obwohl Jona ja eine Umkehr gar nicht in Aussicht stellt.
Nö, der sagt nur, jetzt ist Schicht.
Genau. 5 habe ich mir aufgeschrieben, im Hebräischen 5 Worteinheiten, sagt er. Noch 40 Tage und Nineveh ist umgekehrt. Gestürzt. Punkt aus, fertig, vorbei.
Weiß Bescheid.
Aber dann wird es noch spannend. Aber ich wollte
es wird keine Schuld. Nee, es ist ja gut. Es wird also niemand wird beschuldigt, das ist das eine. Und es wird aber auch von niemandem erwartet, dass er anfängt. Wenn man jetzt so mal auf unsere Klimakrise guckt, dann ist ja immer, ja, aber China und ja, aber die USA. Ja, aber. Und dann ist man, naja, ist das scheißegal, was die anderen. Wir müssen anfangen. Und so ist es in Nineveh. Die fangen an, die mitbekommen, jetzt ist richtig übel, es ist kein Spaß mehr. Keine Zeit mehr zu verlieren. Es gibt ja, du sagst ja eben, keine angezeigte Hoffnung. Und trotzdem erkennen die Leute, jetzt bin ich gefragt. Ja. Und das finde ich total stark.
Und das ist auch für mich das, was mich diesmal so fasziniert. Ich habe 2016 den Text das letzte Mal gepredigt und habe mich ganz auf Gott konzentriert und habe mich auf Jona konzentriert. Aber das Spannende ist doch dieser König. Also ich finde das so spannend. Wer weiß, sagt er, betet mit der Kraft, die ihr habt, vielleicht lässt sich dieser Gott noch umstimmen. Und das finde ich so grandios. Also das, was du beschreibst, es ist eben nicht ein, wir gehen jetzt in die Passivität, es ist kein, wir sind jetzt einfach nur komplett ausgeliefert und müssen uns jetzt unserem Schicksal ergeben, sondern dieser König behält einen Funken Hoffnung und geht voll in das Aktivsein. Und das fasziniert mich total. Und das war mir 2016 nicht aufgefallen.
Na, ist ja immer so, ne, dass wir die Texte immer in dem Moment auch für uns wahrnehmen und interpretieren, in dem wir selber oder in dem Setting, in dem wir selber gerade befinden. Und jetzt, die Klimakrise ist nicht mehr zu leugnen. Also,
ja.
Also wer die jetzt auch leugnet, der, also tut mir leid, dem kann man einfach nicht mehr helfen. Und damit sind wir ja, ist ja jeder Einzelne gefragt. Und ich kann nicht mehr sagen, ja, aber die da oben müssen Entscheidungen treffen, sondern ich muss selber Entscheidungen treffen. Deswegen fällt es ja natürlich anders auf. Und mir ist halt, wie gesagt, nochmal aufgefallen, dass es sofort losgeht. Also nicht, die warten nicht erst ab. Und dann kommt natürlich die Order, die Mufti. Dann kommt natürlich am Ende, dass der König jetzt sagt, das gilt für alle. Und das ist auch so krass, dass er jetzt auch ein kleines bisschen übertreibt. Also auch das Vieh darf nicht mehr trinken. Es ist auch nicht geschrieben, wie lange das dauert. Wann ist Gott überzeugt davon, dass es eine echte Umkehr gibt? Ist auch, glaube ich, nicht wichtig. Es ist auch nicht wichtig, wann der Text geschrieben wurde und so. Ist alles unwichtig. Es ist nur wichtig, dass es hier irgendwie so, also eine Dynamik gibt, die einfach da ist, weil die Leute merken, da ist jetzt, wir sind also allerhöchste Eisenbahn, wir sind eigentlich schon drüber übers Ziel. Ja.
Das ist dann noch mal eine Parallele zum, oder sagen wir mal, es gibt dieser Akzent mit den Tieren taucht dann im vierten Kapitel ja nochmal auf, weil Gott ihn ja fragt, und dich reut weder, dass die Menschen untergehen, noch die Tiere. Und das ist ja für alle Tierschützer und Tierschützerin ist auch so eine ganz besondere Stelle, wo halt irgendwie auch klar gemacht wird, auch die sollen doch verschont bleiben. So.
Ja, also ich habe 2016 darüber gepredigt, da hieß meine Predigt Gottes Planänderung.
So, das ist ja auch dieses Spannende, dass Gott wirklich seinen Plan verändert. Und ich glaube, diesmal werde ich tatsächlich mehr darauf eingehen, auf diesen Funken aktiver Hoffnung von dem König, also mehr von dem König herkommt. Und interessant, dass du das auch sagst mit dem Klimawandel, weil ich habe nämlich auch dann so gedacht, ja, ich musste mich so erinnern an, dass jetzt an Strohhalme aus Plastik und hier, wie heißen die, Wattestäbchen aus Plastik verboten sind. Und wenn du da so drauf guckst auf das Problem Plastik, was wir in dieser Welt haben, ist das ja tatsächlich irgendwie nur ein winziger Strohhalm, wenn du jetzt anfängst, das wegzulassen. Aber dann dachte ich, nee, es ist auf jeden Fall ein Anfang.
Ja,
so.
Genau.
Und den kann man natürlich noch so kleinreden, wie du schon sagtest. Man kann ja auch immer sagen, okay, wenn Indien und China und die USA und so nicht mitziehen, ne, was sollen wir dann in Deutschland erreichen? Aber genau, alle werden dort aktiv. Und also dieses Wer weiß von dem König hat wieder, da haben wir ja auch schon so oft drüber gesprochen, für mich so viel Trotzkraft im positiven Sinne, finde ich total stark.
Ja. Ja, trotz Kraft und Hoffnung, ne?
Genau.
Ich habe hier in meiner, also dieses homiletische Monatsheft, da habe ich so ein bisschen drum geblättert. Ich werde es ja nicht predigen, aber ich fand es trotzdem total spannend, mich mal mit dem Text auseinanderzusetzen. Und der Kollege sagt, dass, also er bezieht sich auf einen Roman von Uwe Timm. Der hat einen Roman geschrieben, Vogelweide, und der bezieht sich so auf Jona. Also der baut sozusagen diese kleine Jona-Novelle in einen Roman ein und gibt dem Helden so die Erkenntnisse des Jona in den Mund. Und das ist so stark, da habe ich so gedacht, Jona ist ein Rebell gegen Gott, ein Mann des Widerspruchs. Und ein Versager. Total spannend. Und er sagt, er wollte das Wort, also Jona, wollte das Wort Gottes, solle das Rechte sein, nicht das nachsichtig Verzeihende. Nicht der gemütliche, umzustimmende Alte, sondern sein Wort sollte Gesetz sein. Und da habe ich so gemerkt, das ist was in mir früher immer so, also wenn gesagt ist gesagt und Widerrede gibt es nicht so. Und da merke ich, dass mir dieser Text von Gott, in dem Gott sich wirklich eines anderen, eines Besseren besinnt, dass dieser Text meinem Gottesbild viel mehr entspricht als dieses ich bin der Harte, der Unnachgiebige, der gerechte Richter. Und dass eben Gottes Gerechtigkeit nicht fernab von Menschlichkeit ist, also nicht fernab von Zuwendung, nicht fernab davon, Menschen wahrzunehmen. Und das ist ja auch am Ende des Buches, du hast eben schon auf die Tiere hingewiesen. Jona ist ja, sagen wir mal, empört darüber, dass diese Rizinuspflanze, die Gott über ihm wachsen lässt, dass Gott diese Rizinuspflanze auch noch verdorren lässt. Und da kriegt ja Gott Jona auch so ein bisschen zu fassen. Ne? Das empört dich, dass diese Pflanze, die ich habe wachsen lassen, an der du nichts getan hast, dass ich diese Pflanze auch noch habe eingehen lassen, das empört dich. Also damit fordert er mich auch heraus, selber zu sehen, wie meine eigene Idee von Gerechtigkeit extrem ungerecht ist an vielen Stellen. Weil ich immer nur sehe, das ist richtig und das ist falsch. Aber Gott sieht das Ganze. Gott sieht halt die Menschen in Ninive. Gott sieht alles, was lebt, und findet halt nicht, dass das, was lebt, dem Untergang geweiht sein sollte.
Das finde ich auch so spannend. Also man muss sich ja klar machen, wie krass das ist. Also hier verzweifelt ein Frommer an der Gnade Gottes.
Ja, genau.
Und das ist etwas, wo ich irgendwie mal denke, das ist mir fremd. Ne? Wahrscheinlich ist das ein Blind. blinder Fleck, aber ich dieses, dass da jemand an der Gnade Gottes verzweifelt, so sehr, dass er einstimmt mit Elia, dass er einstimmt mit Mose, dann ist also tot sein besser als leben. Mhm. Ja? Wobei die nicht das Problem mit der Gnade Gottes haben, die sagen das im anderen Kontext, aber dass da ein frommer Mensch an der Gnade Gottes verzweifelt, das finde ich auch krass. Und ich habe in der Predigt, die ich dann 2016 gehalten habe, nochmal reingeguckt und da standen so Sätze wie, wenn Gott seine Pläne ändert, dann tut er das zugunsten der Menschen. Mhm. Und das finde ich auch nochmal schön an diesem Jona-Buch. Gott hat eben keine Freude an Strafe. Mhm. Ja? Gleichzeitig wissen wir, er kann auch dazu entschlossen sein, ne? Apostelgeschichte 5 beispielsweise. Aber Gott hat keine Freude an Strafe und an Gericht. Und wenn er seine Pläne ändert, dann ist es eine Entscheidung für die Menschen. Eine Entscheidung aus Liebe.
Und ja, das, siehe Sodom und Gomorra. Das ist genau. Das ist ja auch. Am Ende endet es für Sodom und Gomorra schlecht, aber er rettet wenigstens ein paar. Hm. Ich finde, ich war gerade so erinnert, gerade eben erst an unsere Sonderfolge, also dass ein frommer Mensch an der Gnade Gottes verzweifelt. Ich kenne das von mir auch, dass ich mich frage, ob es nicht Dinge gibt, bei denen Gott einfach nicht gnädig sein kann, weil er es nicht sein darf, weil er nach meiner Wahrnehmung nicht gnädig sein darf. Mhm. Und wir haben ja in unserer Sonderfolge darüber gesprochen, wie angesichts der unfassbaren Dramatik, des unfassbaren Elends, das im Ukraine-Krieg passiert, wie angesichts dessen die Größe Gottes sich irgendwie erweisen kann und wie kann man beten für jemanden wie Wladimir Putin? Diese Frage stellt sich mir ja auch fast täglich, weil ich natürlich, da habe ich ja auch in der Sonderfolge von gesprochen, dass manches Gebet von mir auch nicht aus meinem Herzen kommt, sondern einfach aus dem reinen Verstand, aus der Vernunft, weil ich eben dann hoffe, dass die Gnade Gottes größer sein möge als mein Gerechtigkeitsgefühl. Auch in dem Wissen, dass ich ja selber auch kein gerechter Mensch bin. Aber ich merke, dass es durchaus was, was es bis heute gibt und was bis heute Menschen auch an Gott irre werden lässt oder irre zu werden lassen droht. Naja, irgendwie so. Meine Großeltern haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg bewusst von der Kirche abgekehrt, weil sie gesagt haben, mit so einem Gott, der sowas zulässt, der so ein Elend zulässt, wollen wir es nicht zu tun haben. Hm. Und sie hatten auch kein, und sie wollten es schon gar nicht mit einem Gott zu tun haben, der dann vielleicht Gnade vor Recht ergehen lässt.
Hm. Und war letzteres das Hauptmotiv?
Das kann ich dir gar nicht so ganz genau sagen, weil meine Großeltern darüber nicht viel gesprochen haben. Hm. Das kam nur mal in so einem Nebensatz. Hm. Und heute, meine Großmutter ist ja 98, darüber reden wir jetzt nicht mehr. Wir reden jetzt über die Dinge, die sie noch erinnert und so. Mein Großvater lebt ja nicht mehr. Aber dass sie wirklich an Gott irre geworden sind und da gesagt haben, sie können das alles nicht übereinander bringen.
Hm. Ja. Also das kenne ich auch aus meiner Familie, dass man sagt, also der erlebte Zweite Weltkrieg ist irgendwie mit Glauben nicht vereinbar und denkbar. Aber da geht es mir tatsächlich um die Theodizee-Frage als um Gnade vor Recht, weil ich genug deutsche Männer kenne, die ehemalige Soldaten waren, die sehr darauf angewiesen waren, dass Gott Gnade vor Recht erweist am Ende. Ne?
Absolut. Also wir hatten ja in Israel damals jemanden kennengelernt, Katriel, der ist leider auch schon verstorben, der ja ein Shoah-Überlebender war und der sagte, der hat tatsächlich auch ist an Gott irre geworden und der hat gesagt, wenn ich eines Tages vor ihm stehe, hat er mir eine Menge zu erklären. Denn wie kann es sein, dass sie davon gekommen sind? Also das geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich glaube, dass, wobei so sehr anders ist es gar nicht, denn tatsächlich ist dieses Irrewerden des Jona an Gott nicht irrelevant und meine Predigtmeditation. Und der sagt auch ganz bewusst, er geht weiter mit seiner Abgrenzung des Predigttextes bis in 4,4 rein. Also er endet nicht damit, dass Gott beschließt, nicht, seine Drohung nicht wahrzumachen, sondern er endet mit, der Herr aber fragte, hast du recht, dass du so zornig bist? Mhm. Und das finde ich stark, dass Gott einfach auch mit diesem Jona, der ja also wirklich widerständig ist und irgendwie auch in seinem Auftrag der Stadt zu verkünden, du wirst untergehen, insofern versagt, als dieses Urteil nicht ergeht, dass er ihn ins Gespräch zieht. Da bin ich an Kain und Abel erinnert, an Kain, wo Gott mit ihm spricht, red mit mir. Lass uns im Dialog bleiben. Der Dialog verhindert Schlimmeres.
Ist es recht von dir? Das taucht dann mehrfach auf, das stimmt. Also für mich ist das eben auch nochmal so tröstlich, dass für mich dieses Jona-Buch, ich habe ja eben auch schon ganz vorsichtig gesagt, das ist ja auch so ein bisschen innerjüdische Kritik. Die Orte sind außerhalb des Heiligen Landes und Gott macht ganz klar, mein Herz schlägt für diese ganze Welt. Mhm. Und dieser, auch wieder ein Satz von Christina Brodereck, dieses, also Gott für uns alle, entnehme ich ganz stark der Jona-Erzählung und merke, das ist mir ganz wichtig. Ich habe noch eine total interessante Entdeckung gemacht, indem ich nochmal in einen Kommentar reingelesen habe. Und da geht es nochmal um diese noch 40 Tage und Ninive ist umgestürzt. Mhm. Und das war mir vorher auch nicht klar, obwohl ich ja, wie du ja schon gesagt hast, mit dem Jona-Buch eigentlich oder im Jona-Buch sehr zu Hause bin. Dieses hebräische Wort hapak, also umgestürzt, heißt auch im Passiv umgestürzt werden. Im Aktiv heißt es aber so viel auch wie verwandeln. Und da kommt eine Verwandlung ein Umsturz wird angewendet oder wie gesagt auch verwandeln. Und jetzt muss ich einmal hier meinen schlauen Zettel und das hat mir nämlich nicht alles merken können. So, und da kam nämlich der, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Beat Weber dazu, eben zu sagen, Ninive ist ja eben nicht umgestürzt, sondern umgewendet vom Bösen zum guten Verhalten. Yeah. Und wenn man also jetzt dieses Wort, in diesem Wort steckt halt auch dieses umgewendet werden drin. Jetzt habe ich es wieder. Also Ninive ist ja eben nicht umgestürzt, sondern umgewendet vom Bösen zum guten Verhalten. Also neben dem Negativen, so schreibt er, könnte sich hintergründig eine positive Bedeutung anzeigen.
Yeah.
Und das war mir vorher nicht klar.
Nee.
Ja? Gemeint, jetzt habe ich es hier wieder, gemeint ist ein sich umwenden der Niniviten von ihren üblen Taten, womit ein sich umwenden Gottes erhofft wird. Finde ich total spannend.
Und jetzt ist die Frage, warum verzweifelt Jona dann so daran? Denn er wird ja sich der Doppeldeutigkeit oder der doppelten Bedeutung des Wortes auch bewusst gewesen sein, zu den Teekesselchen.
Nee, er ist sehr vorsichtig, der Beat Weber, sondern er sagt halt, also hintergründig könnte, ne? Er beschreibt das alles im Konjunktiv, ne? Also,
ja, aber angenommen, es wäre so, sind wir Menschen nicht auch oft unzufrieden damit, dass wir Dinge verwandelt werden und wir hätten es gern so, wie es immer schon war?
Nee, der ist ja, im vierten Kapitel sagt Jona das ja sogar. Hm. Zu Recht bin ich wütend. Ich wusste das. Ich wusste, dass du gnädig bist.
Ja, und genau.
Zopperlott.
Immer das Gleiche
so,
mit dir.
Ja? Ja. Was macht man nur mit einem gnädigen Gott? Das ist so anstrengend. So, also, so, genau, wobei ich, wie gesagt, ich bin ja, will dem Jona ja gar nicht zu nahe treten. So, wir müssen sowas von zum Schluss kommen, gar nicht wegen der Zeit, sondern vielmehr, weil wir zu unserer Veranstaltung müssen.
Wir haben zweierlei Gründe.
Genau. Also, was ist das Evangelium wenn man es eilig hat, kann man nicht mehr sprechen, deiner Meinung nach?
Ich habe auf meinem Kalender stehen, wenn du es eilig hast, geh langsam.
Ja, das stimmt.
Wir reden jetzt ganz langsam, nehmen wir Spaß. Also, na, Gott ist gnädig.
Ja.
Das ist das Evangelium. Mhm. Und das kann man, also ich predige das nicht. Aber ich glaube, ich würde, weil wir an dem Sonntag einen ökumenischen Gottesdienst feiern und da haben wir ein ganz anderes Thema.
Mhm.
Da werden wir über die Jahreslosung nachdenken und auch das ist ja ein total gnadenvoller Text. Aber dass man sich darüber auch ärgern kann, dass Gott gnädig ist, weil man sich ja auch in so einer selbstgerechten Situation... Und da kann man auch sich ehrlich machen mit sich selbst und sagen, ja, ich bin durchaus auch eher selbstgerecht und ich habe es mit einem gnädigen Gott zu tun, der hoffentlich mir gnädig ist und so wie er mir hoffentlich gnädig ist, eben auch anderen gnädig sein darf. Und das ist doch eine tolle Botschaft. Ein bisschen ärgerlich, aber vor allem toll.
Ja. Also mir geht es auch so, ich überlege ja, ob ich die Predigt, wo ich auch nicht weiß, ob ich sie schon eine Woche vorher halte, weil ich nämlich auch an dem zweiten Sonntag nach Trinitatis gar nicht predigen werde, ob ich sie überschreibe mit ein Funke aktive Hoffnung, wo ich wirklich darauf eingehe, dass ich von diesem König lernen möchte.
Mhm.
Und ich das so spannend finde, also der König hatte die Hoffnung, dass man Gott noch umwenden kann und siehe da, es ist passiert.
Mhm.
Und vielleicht steckte hintergründig da auch schon eine Menge Hoffnung für Ninive drin, ohne dass ich es bisher wusste.
Mhm.
So, ein extrem spannendes Buch, ein extrem spannendes Kapitel. Ich bin ja sehr Jona verliebt, also ich muss irgendwann mal dazu eine Vorlesung halten. Ich muss wahrscheinlich noch eine eigene Bibelschule gründen, um das überhaupt machen zu können.
Das ist jetzt eine Berufung.
Okay. Das ist jetzt eine Berufung. Ich kann zwar nichts außer Jona-Buch.
Ja. Das ist Quatsch.
Gut. Wir wünschen allen HörerInnen ganz viel Inspiration, ganz viel Freude, mit diesem Jona unterwegs zu sein und mit dem König
und
mit
diesem gnädigen Gott. Sind nur 4 Kapitel, liest sich sehr schnell.
Das geht wirklich zack, zack, zack.
Schneller als die Predigt wahrscheinlich dauert.
Auf jeden Fall.
Ja.
Alles Liebe.
Alles Liebe.
Tschüss.
Komm, wir gehen jetzt zu Johanna und Sabine.
Yay. Yeah.
Bis nächsten Montag mit den Predigt-Buddies.